Guten Tag, meine Damen und Herren und auch Goblins. Ich begrüße Sie zur Spike Show, der Online-Ausgabe des Spike Magazines. Ich bin Glorian Unterberg, Ihr Gastgeber, und heute mit mir im Studio Johnny Kanone, ehemaliger Dunkelelfenblitzer und mein Sportexperte.
Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Das ist das neue Informationsformat auf Kabel Radio 1 für die Zuhörer da draußen und für alle, die noch hören können. Wer sind wir denn? Den meisten meiner Zuhörer muss ich mich natürlich nicht mehr vorstellen. Lorenz Unterberg, heldenhafter Ex-Blood Bowl-Spieler und jetzt Trainer. Und zu meiner Linken sitzt Johnny Kanone, Dunkelelf und Legende.
Ja, Florian, Herr Unterberg, ehemaliger Blitzer, nennen wir es mal. Sofern das denn bei den Halblingen überhaupt so ist bei Ihnen.
Also ich bin auf den Gegner zugelaufen, hab ihn gehauen. In meiner Definition ist das ein Blitzer.
Mit Sky. Double Sky.
Mit Double Sky.
Ja, wir machen das bei unseren Teams immer ein bisschen anders. Als ich noch in meiner aktiven Zeit war, bei den Purple Haze, da haben wir ja immer die Gegner ausgeschaltet und nicht uns selbst ausgeschaltet. Aber gut, jetzt sind wir ja beide Trainer und sind daher von daher etwas zurückgezogener.
Auf jeden Fall haben wir unsere Lebenserwartung gesteigert.
Die Lebenserwartung ist gestiegen, sowohl unsere als auch die der anderen.
Das mag bei Ihnen gelten. Gut, was wollen wir tun? Wir wollen hier in diesem Podcast aktuelle Themen und News der Blood Bowl-Welt durchsprechen. Des Weiteren, wie auch diverse andere Podcasts, über Teams, Fähigkeiten und aber auch anstehende Turniere sprechen. Deshalb lassen Sie uns gleich einmal einsteigen in die News und Interviews. Da dies nun die erste Sendung ist, haben wir kein Interview. Aber gehen wir mal direkt in die News.
Was ist denn passiert?
Zum einen die NRF News. Auf dem Dungeon Bowl wurde das Gimmick des Jahres verteilt. Und zwar war das die metallene Fame-Marke.
Ja, wunderschön. Habe ich auch ergattert.
Und die Würfel, die ich allerdings nicht so gelungen fand.
Nee, die Würfel habe ich auch schon mal ausprobiert. Die würfeln auch nicht so super. Zudem sehen die so ein bisschen, ich sag mal, lieblos aus, aber die Marke an sich ist der Kracher. Die ist wirklich richtig schick.
Vor allem, also es war oft so, man hat am Anfang Fame ausgewürfelt und wenn man es nicht in der Liga auf einem Spielbogen irgendwo eingetragen hat, hat man sowieso vergessen, wer plus eins oder plus zwei Fame hatte. Zumindest ging es mir so. Und jetzt eben eine metallene Marke, man hat plus eins oder plus zwei und der sie hat, der hat auch das Fame.
Genau, also die Marke, die macht wirklich Sinn, die macht das Spiel deutlich einfacher und auch wenn man an so einem Turniertag im dritten Spiel steckt, verliert man nicht den Überblick, wer hat Fame und wer nicht. Ist insbesondere dann interessant, wenn die erste Halbzeit der Fame überhaupt nicht gebraucht wird. Dann
richtig.
Und dann kommt der Kickoff in der zweiten Halbzeit.
Sturm aufs Spielfeld.
Irgendwas in der Art und kein Mensch weiß mehr, was los war.
Richtig. Die Würfel, in der Vergangenheit war es ja mal so, dass die NRF hatte immer die unterschiedlich farbenen Blockwürfel. Und ich meine, es ist auch noch so, aus den ersten Jahren, die schwarzen Würfel oder die blauen Würfel kriegen exorbitante Preise bei eBay oder anderen Versandhäusern. Ich habe auch noch irgendwo das Set der lilanen Würfel, die aber so ein bisschen den Ruf der Schädel innehaben. Zumindest habe ich die eigentlich nie benutzt. Weil es gab damals auf dem Blood Bowl Turnier eine Competition, wer es mit 9 Blockwürfeln schafft, die meisten Totenschädel zu würfeln. Und da habe ich im ersten Anlauf 5 Schädel geschafft und im zweiten Anlauf, ich glaube, 6. Dadurch hatte ich die Challenge gewonnen gegen 12 andere Coaches, die nur 3 oder 4 Schädel geschafft haben.
Aber da müssen die Schädel jetzt eigentlich raus sein.
Die
Schädel sind doch eigentlich dann rausgewürfelt.
Nee, ich glaube, die sind wiederaufladend.
Ach so.
Ja, wie gesagt, das ist das aktuelle NRF-Gimmick. Ich hatte es jetzt das erste Mal wieder gesehen.
Ja, ich hatte es schon vorher irgendwann mal auf eBay gesehen, aber so in echt macht es auch wirklich was her. Es wiegt ein bisschen was. Ist ganz schick gemacht.
Fliegt nicht weg, ist nicht aus Resin.
Ja, sieht gut aus.
Gut, ansonsten Turniere, die anstehen. Und zwar habe ich uns mal die deutschen Turniere aufgelistet, die als nächstes stattfinden. Und zwar jetzt, je nachdem, wann Sie die Sendung hören, von uns aus gesehen, als nächstes wäre der Klingencon, der gefühlt alle 3 Tage stattfindet. Jetzt im April. Danach dann Anfang Mai Sturm der Hiebe in Gütersloh. Organisiert von Doc Max, also dem gleichen Team, was auch den diesjährigen Dungeon Bowl organisiert hat.
Ja, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, super Organisation.
Super Organisation. Der gute Doc Max hatte an Tag 2 so gut wie keine Stimme mehr. Ich habe ihn dann darauf hingewiesen, dass das Stichwort heißt Listen to me, um sich auf dem Dungeon Brawl Gehör zu verschaffen.
Der Fehler ist nur Please listen to me, sagt man nicht so.
Nee, also ich glaube, das war zweiter Tag, zweite Runde. Alle haben schon seit 3 Minuten gespielt und dann gab's kein Halten mehr. Also da hat keiner mehr zugehört.
Da fliegen die Würfel.
Also, grandiose Turnierorganisation. Jetzt vom gleichen Teamorganisation von Sturm der Hiebe in Gütersloh. Für uns Nordlichter des Imperiums relativ schnell auf der A2 zu erreichen. Und es wird das gleiche Regelset benutzt wie vom 3. NRF World Cup, der dieses Jahr in Italien stattfindet. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen als Thema des Tages, die NRF-Regeln. Gut, danach kommen dann das Big Boy Battle, der B7 in Süddeutschland, den Heiner Bowl, von dem ich noch nie gehört habe, das muss ich nochmal überprüfen, und der German Team Bowl, also quasi der Nachfolger oder das geistige Kind des D-Bowls. Das heißt, 3-Mann-Teams, Spieler werden zusammen gewertet und auch wieder das gleiche Regelset wie beim NRF World Cup. Hat sowas von einem Testballon für den NRF World Cup. Sodass
D-Bowl war doch früher auch mal mit 4 Mann, oder nicht?
D-Bowl war früher mit 4 Mann und der D-Bowl hatte aber auch immer die gleichen Regeln wie der Euro Bowl, weil das war im Prinzip auch gleich für ich sag mal Team Hellhound, das heißt hier zum Beispiel Coach Kitor war damals auch des Öfteren da, um halt zu gucken, wie später das Team sich auf dem Euro Bowl spielen könnte. Und dieses Jahr ist es, denke ich, ganz extrem, dass beim German Team Bowl, da ist ja der Kitor, ist ja in dem Team Hellhound mit, ich glaube, Flix, Alrono und sonst noch den Lichtgestalten des deutschen Blood Bowls oder auch inzwischen schweizerischen Blood Bowls. Da haben wir auch schon ins Auge gefasst, ob wir da als Dreimann-Zerstörungsteam aufschlagen. Der Halbling, der Dunkelelf und der brutale Waldelf.
Können wir die Pläne durchkreuzen.
Richtig. Weil zum World Cup werden wir nicht fahren.
Nee, das können wir uns nicht erlauben.
Die Erklärung lasse ich fast gar nicht gelten, weil die Berliner stellen auch ein Team zusammen.
Ja, okay. Nächstes Jahr.
Naja, der ist ja alle 4 Jahre. Aber ich denke, nächstes Jahr, es ist ja abwechselnd alle 4 Jahre der NRF World Cup und der Euro Bowl. Und letztes Jahr Euro Bowl hatten wir ins Auge gefasst, dort ein All-Stunty-Team zu nehmen.
Das können wir da tatsächlich mal ins Auge fassen.
Wobei, die Idee war ja daraus geboren, dass wir selber mehrere Jahre nicht mehr aktiv am Turnierleben teilgenommen haben. Und das ändert sich jetzt. Das heißt, wir könnten auch zum Euro Bowl, zum Challenge fahren, durchaus mit einem Team, was sich gewaschen hat.
Mit Goblins.
Ja. 2 Kettensägen. Ja, der German Team Bowl im September diesen Jahres. Dann kommen die weiteren ganzen süddeutschen Turniere. Der Ghost Bowl, dann wieder ein Klingenkon, dann das Baden-Bascho, der White Star Cup, der schon im Januar nächsten Jahres stattfindet und auch schon eingetragen ist, der 13. Dungeon Bowl 2006, dann aber im April. Finde ich interessant. Der März hat es immer an sich, dass in den vergangenen Jahren durchaus da nochmal Schnee lag. Wieso sie jetzt auf den April gegangen sind, weiß ich gar nicht. Sie haben aber auf jeden Fall auch wieder die gleiche Location ausgesucht.
Ja, ich hatte mit dem Orga-Team gesprochen. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass die Location nicht so wirklich frei verfügbar war. Und das Osterwochenende sollte es nicht sein, weil privat und viele Leute einfach da keinen Bock drauf haben, da irgendwie zu fahren. Und darum ist es dann halt noch in den April gerutscht. Also es hatte hauptsächlich wohl organisatorische Gründe, aber im Großen und Ganzen ist es ja nur so 2-3 Wochen nach hinten geschoben. Ja, 3-4 Wochen. Na, egal.
Also es war das immer Anfang Mitte März.
Ja, ja.
Gut, dann auf den Dungeon Bowl kommen wir später gleich nochmal zu sprechen in der Nachturnierbetrachtung und auf die Regeln des World Cups auch. Machen wir weiter mit den News. Und zwar Figuren-News bei Kickstarter. Bei Indiegogo haben wir 2 Teams gesehen, die aktuell noch gefundet werden. Und zwar einmal ein Waldelfenteam. Haben wir eben gerade nochmal auf die Bilder geschaut. Sieht nicht schlecht aus.
Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Bei den alternativen Figurenherstellern. Die Positions sind nicht so klar zu erkennen. Die Linemen sind nicht mehr so eindeutig. Das hat natürlich auch damit zu tun, die Figurenhersteller, die Designer, die wollen natürlich ein richtig cooles, dynamisches Team erstellen. Und da kommt eben auch die Dynamik in die Linemen rein. Und oft ist es dann so, dass wenn man die Figuren nicht wirklich sehr gut kennt oder die Bases nicht markiert sind, man einfach nicht weiß, wer was ist.
Richtig.
Und das hatten wir jetzt öfter mal mit diesen alternativen Figuren. Viele Leute, gerade die, ich sag mal so, mit GW aufgewachsen sind, die wissen einfach nicht, was da was ist. Und wenn die Bases dann noch nicht mal markiert sind, dann ist es wirklich eine Katastrophe, ne? Aber ansonsten sahen die Figuren so ganz schick aus.
Richtig, also bei den alten Figuren war es ja, also ich sag mal die von der dritten Edition. Also Zwerge, Hochelfen waren ja sehr stark an Warhammer Fantasy angelehnt. Das war ja ein Bruch zur ersten und zweiten Edition, wo halt die Figuren wirklich aussahen wie, also so Footballspieler, aber halt übertrieben stachelige Footballspieler. Und dann mit dem letzten Menschenteam, was rauskam, für die fünfte Edition, die sahen ja wieder alle aus wie Blood Bowl-Spieler, das heißt mit übertriebenen Schulterpanzern und Stacheln. Aber da haben sie es halt geschafft, man erkennt die Blitzer, weil sie eine andere Körperhaltung haben als die Linemen. Und die Catcher haben auch eine komplett andere Kleidung und haben zum Beispiel diesen riesigen, ich sag mal, Bratenwender-Handschuh, wodurch man die aber alle auseinanderhalten kann. Und so war das ja auch bei den anderen. Zum Beispiel bei den Hochelfen hatte man die Fänger, das waren die, ich glaube, die Löwenkrieger, die alle so eine Prank rumgehangt hatten. Gatterranner hat man immer als Gatterranner erkannt und normale Linienratten als Linienratten.
Ja, das Rezept war immer ziemlich einfach. Ne? Die Linemen, die standen einfach, ich sag mal so, Füße, selbe Ausrichtung wie die Schultern, die standen einfach immer so nach gerade da, haben vielleicht so ein bisschen in den Knien gestanden und vielleicht so die eine oder andere Hand erhoben, ein bisschen irgendwie Drohgebärden gemacht. Die Linemen, die standen immer zur Seite geneigt. Werfer, klar, die hatten immer einen Ball. Und die Fänger, die waren halt so besonders dynamisch. Ne? Also man konnte es immer so an der Grundposition schon eindeutig zuordnen.
Richtig.
Wer was macht.
Und das ist inzwischen bei den alternativen Figuren schwer möglich. Also ich hatte es jetzt auch auf dem Dungeon Ball, hatte ich, glaube ich, in Runde 6 gegen den späteren Best Painted gespielt. Und er hatte ein Skaven-Team. Ich weiß gar nicht, was das für ein Hersteller war. Das sah super aus. Nur die Gatterrunner sahen irgendwie so eine Art aus Skaven-Ninja-Version. Dann war da noch ein Hackflemm, der irgendwie als Super-Kung-Fu-Skaven da waren. Dann waren die beiden Blitzer und dann waren die Linienratten. Und da ging's, also es ist alles verschwommen, weil die hatten auch alle irgendwie rot als Körperfarbe, also so als Kleidungsfarbe. Mhm. Und da war ich echt am Schwimmen. Da habe ich ihm halt gesagt, hier, pass auf, mach da mal Base-Rings dran. Da war seine Erklärung, nee, dann sieht das aber scheiße aus. Na gut, er hat später Best Painted gewonnen.
Also er hat, das klingt fast wie das Wasabi-Team von Greebo. Das ist, glaube ich, so ein Skaven-Ninja-Team. Aber wie gesagt, das ist genau das Problem. Ne? Die Figuren, die sehen an sich total cool aus, aber spieletechnisch, gerade für Leute, die Figuren nicht kennen, wenn man auf Turniere geht, in den eigenen Ligen, kennen die Leute einen dann. Ne? Also wenn ich jetzt an unsere Liga denke, da spielen auch Leute mit so selbst konvertierten Teams aus irgendwelchen Warhammer-Püppchen, ist alles okay, man kennt die dann nach einer Weile, dann kann man die zuordnen und merkt sich das. Ne? Aber wenn man dann, ich sag mal, im dritten Spiel wieder auf so ein Team trifft, was man noch nie gesehen hat und wo die Positions nicht eindeutig sind und die Leute dann noch nicht mal die Bases kennzeichnen wollen, weil dann die Püppchen scheiße aussehen, dann macht's den Spielfluss nicht unbedingt einfacher.
Richtig. Also es hat ein bisschen meinen Zorn erregt, kann aber auch daran liegen, dass es schon das sechste Spiel war. Vielleicht
lag es auch daran, dass er dich ordentlich versohlt hat.
Ich habe ihn ordentlich versohlt. Oh,
der ist gelb.
Die Übelsfeld-Eulenbären. Ich glaube, Hackflemm habe ich in einer Doppeldown-Aktion getötet.
Hat er mit Hackflemm gespielt?
Er hat mit Hackflemm gespielt. Also es war eine seltsame Aufstellung.
Ja.
Kein Rattenoger, Hackflemm, 4 Gatterrunner, glaube ich, und 1-2 Blitzer. Auf jeden Fall, eigentlich dachte ich, er gewinnt. Wir haben aber dann doch noch, ich muss mich erinnern, ich glaube, wir haben unentschieden gespielt.
Aber das klingt ja so, als war da kein Geld mehr für Rerolls.
Naja, der Halbling-Meisterchef hat halbwegs funktioniert. Ich glaube, ich habe ihm einmal 2 und einmal 1 Reroll geklaut. Also er hatte erste Halbzeit hat er irgendwie 1-0 geführt. Zweite Halbzeit war er jetzt mit dem Ball auf seiner Seite und hätte eigentlich jetzt nur warten müssen. Und er hat aber so halbherzig versucht, mit 1-2 Leuten rüberzukommen. Und ich habe mit Halbling und Morg aber eine Linie aufgebaut und dann noch in 2-3 Runden 3 Skaven totgehauen und bin dann auf seine Seite rübergekommen. Und habe ihn dann doch unter Druck gesetzt. Und ich meine, ich habe ihm noch das 1-1 abgerungen. Da müsste ich aber mal später in die NRF-Statistik reinschauen.
Ja gut, egal. Also zurück zum Kickstarter-Team.
Ja.
Das war aber, glaube ich, bei Indiegogo, ne?
Das war bei Indiegogo?
Bei Indiegogo ein Waldelfenteam. Sah also, an sich nicht schlecht aus, die Figuren sind ganz cool modelliert, sah...
Ein bisschen muskulös vielleicht. Ein
bisschen muskulös. Und da ist natürlich auch wieder die Frage nach dem Maßstab, ne? Stellt sich mir auch mal die Frage, bei Indiegogo oder auch bei Kickstarter, da sagen sie ja nie, wie groß die Figuren sind.
Naja, manchmal legen sie die irgendwo daneben oder sagen, das ist 28 mm Heroik.
Ja, genau, aber was ist 28 mm Heroik? Ich erinnere an das Chaos-Zwergen-Team von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Maiko oder so, wo die Chaos-Zwerge größer sind als die Menschen, Plastikmenschen aus der dritten Edition. Also, passt nicht so ganz.
Passt nicht so ganz. Gut, das andere Team, was gerade am Kickstarten ist, ist ein Chaos-Pack-Team.
Chaos-Pack gibt's auch noch nicht.
Richtig.
Könnte man sich höchstens immer so selber zusammenbasteln. Man braucht die Moraders. Was nimmt man dafür normalerweise? Welche Linienmänner? Menschen oder was?
Ja, oder meistens vom Warhammer Fantasy Chaos Marauder, den man die Waffen abschneidet.
Ja gut, so oder so. Man hätte halt noch dann die jeweiligen Spezialisten, also den Dunkelelfen, Skaven, den Goblin, was gibt's noch?
Naja, die drei Chaos Big Guys.
Also
den Chaos Ogre. Also ich habe jetzt im Kickstarter hatten sie halt die drei Greens vom Chaos Troll, Chaos Ogre und ich glaube Chaos Mino. Und die sahen schon schräg aus. Also aus dem Chaos Ogre kam irgendwie noch eine halbe ektoplasmatische Gestalt rausgewachsen. Das sah schon anders aus als ein normaler Ogre.
Ja, also wie gesagt, das Team gibt's noch nicht und das muss ich natürlich auch unterscheiden von den, auch die Big Guys von den anderen Big Guys. Wenn du einfach so den Standard-Mino nimmst und ein bisschen Schleim drauf malst, dann ist es halt noch kein Chaos-Pack-Mino. Also an sich eine gute Sache.
Gut, kommen wir dann zu den News und zwar dem PC-Spiel. Blood Bowl 2. Vor einigen Tagen ist die Liste der Neuerungen aufgetaucht.
Oh ja.
Oh ja.
Es gibt Würfel.
Naja gut, fangen wir mal an. Ich gehe mal die einzelnen Punkte durch. Ich habe doch mehr gefunden als ursprünglich angenommen. Es gibt eine Singleplayer-Kampagne.
Singleplayer-Kampagne. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
In der letzten Blood Bowl PC-Version in der Chaos-Edition gab es auch eine Singleplayer-Kampagne. Da habe ich, glaube ich, 2 Missionen gespielt. Also irgendwie geht's darum, dass quasi vorgeschrieben ist, in welcher Reihenfolge, oder in der alten Kampagne war es so, es war eine vorgeschriebene Reihenfolge, in welcher Reihenfolge man gegen andere Teams spielt. Und ich glaube, man muss auch immer unterschiedliche Teams selber spielen. So, jetzt in der zweiten Edition, oder ich sag mal Blood Bowl Römisch 2, geht's in der Singleplayer-Kampagne wirklich so etwas wie es gibt eine Story, dass man halt die heruntergewirtschafteten Raglan Reavers wieder an den Platz im Blood Bowl Himmel bringen will. Und ich glaube, diesmal nehmen sie sich ein bisschen mehr Zeit und mehr Energie dafür, denn sie haben Andy Hall angeheuert. Und zwar Andy Hall war vor 15 Jahren Mitarbeiter bei Games Workshop, hat dort verschiedene Produkte betreut, war auch an Blood Bowl beteiligt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er mit am Regelbuch gearbeitet hat. Auf jeden Fall ist er im System. Und dann ist er vor x Jahren von Games Workshop weg und in die Spieleindustrie gegangen, also in die Computerspielindustrie, und wurde jetzt angeheuert als, ich sag mal, Autor oder zusätzlicher Hintergrundbearbeiter, weil in die Singleplayer-Kampagne sollen auch diese ganzen kleinen Did-You-Know-Fenster eingebaut werden, die man zum Beispiel aus dem Regelwerk kann oder kennt, in denen halt eine verrücktere Information als die nächste reinkommt. Ja, das wird die Singleplayer-Kampagne. Und es sollen innen drin aber auch Wendungen oder schräge Ereignisse kommen, für die Blood Bowl berühmt ist. Ob die auch in einem Spiel passieren, bin ich mir noch nicht sicher.
Das Go for it in die Endzone.
Deshalb, also spielen werde ich es, denke ich, diesmal auf jeden Fall. Also die Singleplayer-Kampagne von der Chaos-Edition hat mich überhaupt nicht gefetzt.
Ja, ich hatte damit angefangen. Ich glaube, drei Abschnitte habe ich gemacht und dann wurde es mir zu dumm. Weiß auch nicht. Das war...
Gut, dann nehme ich jetzt nochmal ein paar andere Punkte, bevor wir gleich zum Höhepunkt der Updates kommen. Action-Kamera. Und zwar die Idee ist, dass die ganzen Spiele jetzt quasi inszeniert werden wie eine Sportsendung von Kabalvision. Das heißt am Anfang das Einlaufen der Teams oder die Action-Szenen zwischendrin und dann aber auch wieder eine Kamera, die irgendwie schräg überhalb der Figur ist und dann quasi mit einem mitwandert. Und das hat mich eigentlich schon an Blood Bowl 1 gestört. Das hat man sich so ein, zwei Spiele angeguckt und dann hat man wieder auf die Spielübersicht geschaut, weil ich muss wissen, was auf dem Feld passiert und nicht, was jetzt die Figur gerade macht.
Das erste, was ich immer gemacht habe, war Escape.
Richtig, das erste Escape. Vor allem, sie hatten es, ich sag mal so, in Blood Bowl 1 haben sie es auch schlecht gemacht. Und zwar es war irgendwo eine Kamera, dann ist was passiert und dann ist die Kamera gewandert. Und man hatte nicht sofort die Ahnung, wo bin ich denn jetzt auf dem Spielfeld? Weil bei Blood Bowl geht es ja darum, ich führe meinen Zug nicht durch, wenn ich dran bin, sondern ich plane den Zug, während der Gegner noch dran ist. Und wenn ich dann selber dran bin, dann kann ich ja nicht dann erst anfangen, wie ich die Situation löse. Das heißt, ich muss ja das Spielfeld im Prinzip die ganze Zeit im Überblick haben. Vielleicht machen sie es besser.
Am einfachsten wäre immer noch so eine Ansicht wie bei Fumble.
Guckst du von
oben drauf.
Richtig, aber daran erkennst du ja die Spieler. Die Fumble-Spieler, auch auf dem Dungeon Ball, waren die immer, die sich auf die Längsseite vom Brett gesetzt haben, weil sie von links nach rechts spielen mussten. Und die ganzen Computerspieler konnten wie normale Spieler, also hinter dem Brett sitzen und geradezu war die Endzone. Daran hat man schon fast die PCer und Fumbler unterschieden. Und ich muss sagen, gefühlt bin ich auch noch ein Fumbler. Gut, das heißt, die Kamera, was neu ist, sind die Anzeige der Wahrscheinlichkeiten.
Ja, ganz, ganz heißes Ding. Also ist natürlich die Frage, wozu man das braucht, ne? Weil eigentlich ist das ja die Aufgabe des Coaches, das zu wissen.
Eigentlich ja, aber es wird ein PC-Spiel für Leute, die das Brettspiel wahrscheinlich noch nie gespielt haben. Und für die, also für so jemand wäre, glaube ich, die Hürde schon in Blood Bowl 1 erheblich gewesen.
Ja, obwohl, ich glaube, richtig viele Leute auch tatsächlich das Computerspiel gespielt haben und nie vom Brettspiel gehört haben. Und die wussten halt im Prinzip gar nicht, was der Computer da macht.
Richtig.
Wovon das so abhängt. Also, ja, aber ey, für mich, mir tut's in der Seele weh, weil die Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten ist in der Tat in meinen Augen die Kunst des Coaches. Das muss er halt abwägen, ob er irgendwas macht oder nicht. Ob das Erfolg hat oder nicht.
Auf der Blood Bowl PC-Seite sind auch x YouTube-Videos verlinkt von Spielern oder Let's Playern, die auch so ein, zwei einweise Videos in Blood Bowl gemacht haben, die das halt mit der Game Engine vom ersten Teil gedreht haben. Und ich meine, es gibt auch irgendwo eine Einstellung, dass ich zum Beispiel mir die Tackle-Zone aller Gegner und aller eigener Spiele einblenden kann. Das fand ich auch irgendwie so einfach.
Ja, muss auch nicht sein.
Also auf jeden Fall schon mal gut, dass es Videos gibt, die neue Spieler heranführen. Das mit den Wahrscheinlichkeiten, es war im Gameplay-Video schon zu sehen. Es ist aber, glaube ich, nicht die Wahrscheinlichkeit mit Reroll. Also es war zum Beispiel eine Ballübergabe auf einen Catcher. Und ich weiß gar, ich glaube, er hat es nur angezeigt, ohne mitzurechnen, dass er das Catch-Skill hat. Oder ohne mitzurechnen, dass man das Reroll hat. Ich glaube, es war erstmal nur die Grundwahrscheinlichkeit.
Also was Sinn gemacht hätte, wenn er einem anzeigt, was man braucht. Das macht irgendwie Sinn. So, dass er zeigt, was weiß ich, 4+ oder so.
Ich glaube, das wird auch rechts unten jetzt angezeigt.
Das würde noch halbwegs Sinn machen.
Beim ersten
ist es ja so, es gibt ja auch zum Beispiel für Android den Wahrscheinlichkeitskalkulator, wo du
deine
Spielzüge hintereinander eingeben kannst.
Und dann kommt
spuckt er dir aus.
3,7%. Und der 13-Jährige macht's aber.
Der 13-Jährige macht's, aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt auf dem Turnier, einer holt sein Handy raus und tickt das da ein. Also, in meinen Augen ein No-Go und von daher sollte man es wenigstens auch abstellen können für das Computerspiel. Ansonsten wird das halt so ein für die einsamen Herzen am Samstagabend zocken und sich dann merken, was so an Wahrscheinlichkeiten dabei rumkommt.
Richtig. Gestandene Trainer wie wir haben das natürlich im Gefühl.
Wir haben es im Gefühl.
Wir wissen, 4+, 5+ ist passiert an jedem zweiten Samstag.
Ja, wir haben es lang genug gemacht. Und der Ork-Catcher, der dodgt halt durch zwei Zonen, hebt den Ball auf und wirft die Longbomb. Das funktioniert halt, das kennen wir.
Wenn es nichts mehr bringt, dann funktioniert.
Genau.
Gut, dann kommen wir aber zu meinem wichtigsten Neuerungspunkt. Und zwar, die Taktik von Blood Bowl 1 ist schrecklich. Vor allem, weil jedes Team benutzt die gleiche Taktik. Ich habe ja jetzt schon x Kampagnen auf den verschiedenen PC-Spielversionen gespielt. Ich habe meine Zwerge genommen, die hatten eine Guard, die hatten Mighty Blow. Und egal, gegen wen man gespielt hat, die stellen sich alle an mich ran oder versuchen, in die Tasche zu blitzen und einer versucht, durchzulaufen.
Du meinst die KI?
Die KI.
Ja, und einer läuft immer vor zur Endzone.
Richtig, vor allem
manchmal auch zwei.
Und wenn du gegen Zwerge spielst, läuft da versucht irgendwie so ein Langbartblocker, versucht Richtung Endzone zu laufen. Oder die versuchen halt zu dodgen und sich an andere Positionen zu bringen. Und das war, also es hat sich nicht grundlegend verbessert in den einzelnen Versionen. Was sich in den Versionen der ersten Edition verbessert hat, also Blood Bowl PC-Spiel, war, dass die Teams anständige Skills inzwischen nehmen. Also wenn du so ein 220er, also 2200er Teamrating-Team hast, dann haben halt die Orks haben Guard und Block bekommen. Einer hat Frenzy bekommen, einer hat Stärke 4 bekommen. das sind nicht mehr so total dämliche Skills, die die nehmen. Aber wie sie spielen, läuft halt mir als Zwergenspieler immer total ins Messer. Und?
Ja, es läuft halt jedem total ins Messer, weil wenn er die Wahl hat, nicht durch irgendeine Zone zu dodgen oder doch, dann dodgt er halt durch. Und bei jedem vierten Mal gibt's halt einen Turnover.
Das Schlimme ist, er benutzt dafür auch keine Rerolls. Ich hatte jetzt irgendwie gegen Amazonen gespielt und dann dodgt er weg von dem Tackler. So, sein Dodge funktioniert nicht. Er hat 8 Rerolls. Er kann jede Runde einen Reroll benutzen, aber benutzt keinen Reroll, um jetzt diesen Dodge abzuschaffen. Oder dass er dann doch, obwohl ich Tackle habe, nochmal würfeln kann.
Ja.
Auf jeden Fall, das war der Hauptkritikpunkt an Blood Bowl 1 und das wird geändert. Und zwar wird es dahingehend geändert, das stand im Devblog, dass die Taktiken werden serverbasiert gespeichert. Das heißt, die befinden sich nicht mehr im Code des Spiels bei mir auf dem PC, sondern wahrscheinlich findet sich da die letzte Version, die runtergeladen wurde. Aber die Taktiken für die einzelnen Teams liegen auf deren Server. Und es hat den Hintergrund, jede eigene Rasse bekommt ein Set an Taktiken, die auch davon, also es wird eine skriptbasierte Taktik, sowas wie wenn das, dann das. Und die Taktik des eigenen Teams hängt auch davon ab, gegen was ich spiele. Sie hatten zum Beispiel ein Beispiel, du spielst Hochelfen und du spielst gegen Bash-Teams, du spielst gegen Orks. Dann versucht halt das Skript dafür zu sorgen, dass du den vielleicht den Hauptspieler irgendwie tackelst. Ansonsten versuchst du ein bisschen zu schlagen, ansonsten wegdodgen. Wenn du aber gegen Halblinge spielst, wird das gleiche Hochelfenteam versuchen, in Körperkontakt zu gehen und die Halblinge umzuhauen. Hört sich schon mal super an. Zweites ist, Punkt, sie haben gesagt, in Zukunft werden sie dann darüber auch nachdenken. Also sie werden jetzt irgendein Set an Taktiken haben, das zum Release rauskommt. Und sie wollen aber auch später die Skripte der Community zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn es dann einen ähnlichen Verrückten wie Plasmoid gibt oder jemand, der damals an Fumble gearbeitet hat, der kann sich hinsetzen und sich das Superskript ausdenken.
Den Schachcomputer.
Den Schachcomputer.
Ja, man darf gespannt sein. Also KI, das kann nur besser werden. Ich meine, gegen den Computer zu verlieren, das muss echt eine Leistung sein.
Ich hätte es fast geschafft.
Ja.
Also,
ich hoffe, du hattest 3 Promille oder sowas.
Nee, es war in den letzten paar Tagen, habe ich versucht, gegen den Computer zu spielen mit Zwergen. Und wie gesagt, das Problem ist jetzt, er gibt seinen Leuten anständige Skills. Und dann habe ich gegen Pro-Elfen gespielt, die jetzt nur Elfen heißen. Und er hatte 2 Fänger und die hatten beide Block-Dodge-Sidestep. 2 laufen durch, 1 töte ich. Der andere fängt den Ball in 5 Zonen und dodgt einfach durch. Macht das 1-0 und dann guckst du als Zwerg. Dann hast du irgendwie 3 Turns oder 2, um selber noch einen Touchdown zu machen. Und die zweite Halbzeit, um den ganz entspannten 2-1 zu machen. Und das gleiche ist mir auch schon mal mit North passiert. Der fängt halt auch in 2 Zonen und dodgt draußen und läuft durch. Also irgendwann sind die Spieler ja so geskillt, dass es schwierig ist aufzuhalten.
Tja, vielleicht solltest du deine Trainerlizenzen doch noch ein bisschen weiter aufwerten.
Vielleicht sollte ich doch nochmal die Blood Bowl Universität Mittenheim verklagen, dass sie mich nicht durchfallen haben lassen.
Ja. Na gut, vielleicht hast du Studiengebühren bezahlt. Das ist doch der Abschluss von inklusive.
Es war der Bachelor of Blood Bowl.
Ja, die Würfel.
Moment, weiter geht's.
Ja, die Würfel.
Oberneuerung. Die Oberneuerung, dass man die Würfel auf dem Feld sieht.
Man sieht auf einmal die Würfel. Da weiß man tatsächlich mal, was passiert.
Und was auf den verschiedenen Seiten anzuzeigen ist. Gut, so viel, dass man die News zum Blood Bowl PC-Spiel. Angekündigt war damals, glaube ich, Quartal 1 2015. Da sind wir drin.
Eine Frage haben wir ja noch, ne?
Ja.
Die ist noch unbeantwortet. Was ist mit dem Menschenfänger? Rüstung 7 oder Rüstung 8?
Es gab ja jetzt das Gameplay-Video und es wird immer links so eine Art Trading-Card des Spielers angezeigt. Und als einmal war der Fänger zu sehen, da hatte er Rüstungsschutz 7 und einmal war der Fänger zu sehen und er hatte Rüstungsschutz 8.
Ja, ich habe auf der Plasmoid-Seite nochmal nachgelesen, irgendwie das offizielle Regelkonsortium, das hatte das wohl mit dem Fänger auch schon mal quasi überarbeitet. Für die Menschenteams soll tatsächlich der Ogre billiger werden und der Fänger Rüstung 8 kriegen. Also das ist wohl so eine Art Weiterentwicklung vom Competition Rulebook.
Richtig.
Ist noch nicht offiziell, aber wird wohl schon so umgesetzt. Und in den Plasmoid-Regeln ist es halt schon drin, obwohl er sich natürlich auch noch die ganzen anderen Regeln jährlich neu dazu
ausdenkt. Richtig, aber wie gesagt...
Ein Teil denkt ja nur er sich aus und ein Teil denken sich zusammen aus.
Richtig, aber die Plasmoid-Regeln, das ist ja nicht das alte Blood Bowl-Regelkomitee. Also das wurde ja damals aufgelöst, nachdem das CRP abgeschlossen war, wurde das Regelkomitee aufgelöst. Es sind, glaube ich, noch teilweise Personen dran beteiligt an den Plasmoid-Regeln. Wann oder wie es wieder ein offizielles BBRC geben wird, ist aber noch unklar. Auf jeden Fall, da gab es die Regelung mit Rüstungsschutz 8 Catcher.
Da kommt sie her. Also man darf gespannt sein, ob es umgesetzt wird oder nicht.
Richtig.
Weil für die Menschen macht das einen riesen Unterschied.
Richtig, sie hätten
mit 8 Rüstung gehabt.
Nicht stark, aber immerhin stabil wie ein Werwolf.
Ist an sich eine Ansage.
So, und was aber aktuell die, ich glaube, was sogar eine Petition ausgelöst hat, war, die haben das Aging wieder eingeführt. Und zwar damals vorm CRP gab es ja irgendwann für die Ligen das Aging, dass wenn man so und so viele Punkte hatte, dann musst du bei jedem Skillaufstieg würfeln, ob er jetzt irgendwie Niggling bekommt oder sowas. Und hier war es ursprünglich im Devblog so gedacht, irgendwie alle 7 Spiele ist eine Saison vorbei und dann muss für den Spieler geschaut werden, ob er jetzt nicht irgendwie sein Karriereende einreicht, weil er kaputt gespielt ist.
Ja, es gibt auch den Transfermarkt, ne, jetzt fürs Computerspiel.
Richtig. Aber also, das hat jetzt nicht so viel für Aufsehen gesorgt, sondern das Aging. Und vor allem war die Aussage, ich glaube, nach 7 Saisons oder nach 10 Saisons geht er automatisch in Ruhestand. Das heißt, jeder Badballspieler hat irgendwie 70 Spiele, die er machen kann, und dann geht er auf jeden Fall in Ruhestand. Und da gab es einen Aufschrei durch die Foren. Und es wurde, glaube ich, echt sogar auf dieser tollen Petitionsseite eine Petition gestartet. Sie machen es jetzt, dass in den Multiplayer-Ligen, also in den Online-Ligen, kann man es ausschalten als Option. In den Singleplayer-Kampagnen bleibt es aber wohl weiterhin eingeschaltet. Hm. Ja, der Hauptunterschied. Gut, und dass sie jetzt noch die Bretonen als Team eingeführt haben.
Ja, aber auf das Team kommen wir vielleicht nochmal ein anderes Mal zu sprechen.
Ja. Gut. Gut, dann kommen wir doch mal zum Thema des Tages, und zwar Nachbesprechung Dungeon Bowl 2015. Wir waren beide da. Ich habe Halblinge gespielt.
Ich habe Orks. Die Braunschweig Piledrivers.
zum Fast-Sieg geführt.
Ja, auch nur fast.
Sie haben verloren gegen den späteren Dungeon Bowl-Gewinner, richtig?
Ja, ich habe nur ein Spiel verloren gegen Flix. Das war das 5. an Tisch 1. 2-0 verloren. 1-2 Mal drüber nachgedacht, was ich hätte anders machen können. Ja, war im Prinzip klassischer Coaching-Fehler.
Gut, die sind am einfachsten zu beseitigen.
Die sind noch halbwegs am einfachsten zu beseitigen, ja. Egal, sei es drum.
Ja, deshalb hier Glückwunsch an Coach Flix und die Loren Wolves, sein Weitelfenteam.
Ja.
Mit denen er den Dungeon Bowl 2015 gewonnen hat.
Mit der klassischen Aufstellung, mit Baum und einem Fänger.
Und der Fänger hatte Guard. Das heißt, von hinten kam der Fänger mit Guard, von vorne kam der Wardancer mit Strip Ball.
Genau, ganz klassisch.
Und dann gab's das Dirty Waldelfen Sandwich.
Dirty Sandwich. Mit dem Waldelfenfänger mit Guard kriegt er halt den 2 Würfelblock in deiner Tasche.
Mhm.
Und dann kommt er mit dem Strip Ball Wardancer und macht den Sack zu, und die Orks, die kriegen den Ball halt nicht wieder in die Hände, ne? Also sobald die halt einmal umstellt sind, war's das. Dann sind sie so aufgeregt, dass sie den nur noch flutschen lassen. Und genau das ist auch passiert.
Sehr gut. Ja, ich hatte Coach Flix kurz interviewt und er war sehr erfreut, mir mitzuteilen, dass er jetzt gleichgezogen hat mit Florida Boy, der schon zweimal auch den Dungeon Bowl gewonnen hat und damals auch zweimal in Folge. 2 Siege im Dungeon Bowl.
Die Frage ist, wie viele Versuche haben sie gebraucht?
Coach Florida Boy hat 2 Versuche gebraucht.
Oh.
Flix hat 4 Versuche gebraucht.
Ja, das ist ein Unterschied.
Aber immerhin.
Ja.
Also der Dungeon Bowl scheint Flix Turnier zu sein. Aber ich würde sagen, schlechte Chancenverwertung ist das Stichwort. Ansonsten das dreckige Waldelfen-Sandwich. Wussten Sie, dass das Waldelfen-Team für die Verfilmung von 50 Shades of Green im Gespräch ist?
Nein. Als Statisten?
Nee, als Hauptdarsteller.
Oh.
Und zwar bei 50 Shades of Green geht's ja darum, dass eine großbusige, reiche Hexenkriegerin verführt einen waldelfischen Baumschüler. Und ich meine der Wardancer der Waldelfen, und zwar Familarion, ist im Gespräch, die Hauptrolle zu übernehmen, des Baumschülers.
Und kam es zu der Rolle?
Leider nein. Coach Flix untersagte seinem Team die Teilnahme in den Dreharbeiten. Begründung: der Einzige im Team, der eine schwarze Schlafmaske trägt, der bin ich.
Und höchstwahrscheinlich ist er auch der Einzige mit einer Reitgerte im Team.
Das glaube ich auch. Die restlichen Gewinner des Dungeon Bowls. Runner-up war Banelord mit seinen Orks. Auch zum 2. Mal im Dungeon, meine ich. Das erste Mal hat er gegen mit seinen Zwergen war er damals im Dungeon. Most Touchdowns für Trondur mit seinen Waldelfen. Ich meine, Trondur hatte gegen Muad'Dib gespielt.
Ja, ist am Ende auch relativ weit oben gelandet.
Richtig. auf Platz 2. Also die Timbersports, Waldelfen von Trondur. Und 23 Touchdowns in 6 Spielen.
Das ist eine Ansage.
Das ist eine Ansage. Und aber auch alle Spiele gewonnen. Also nicht jetzt nur so auf, ich will muss Touchdowns gewinnen, ich mache jetzt nur noch Touchdowns am Stück. Das ist ja eigentlich der Fehler von den Waldelfen, dass sie jetzt Touchdowns um jeden Preis machen und dann aber gegen Skaven irgendwie irgendwann in Unterzahl kommen und es einfach nicht mehr schaffen, alle 2 Runden den Touchdown zu machen. Mhm. Aber Trondur hat's geschafft.
Müsste man vielleicht nochmal gucken, wer seine Gegner waren.
Ja, zumindest ein anderes Waldelfen-Team. Most Casualties, Hullekönig mit seinen Zwergen, den Busted Kneecaps. Den habe ich auch kurz online interviewt. Und zwar war seine Skillvergabe 5-mal Mighty Blow und 1-mal Guard auf den Blitzer.
Ja, das klingt nach Most Cass.
Das klingt nach Most Cass. Am Ende ist er irgendwo auf Platz 57 gelandet. Sogar noch hinter meinen Halblingen.
Ja, da kann man mal sehen. Mit Most Cass, das reicht nicht für eine Superplatzierung. Aber immerhin für eine Medaille.
Immerhin für eine Medaille. Ich hatte auch schon mal Most Cass gewonnen, auch mit Zwergen. Die Taktik war ähnlich. Ich hatte nicht so viel Mighty Blow, aber ich habe das in Spiel 1 0-5 verloren. Und danach habe ich mich durch die niederen Tische gekämpft. Mhm. Wo man teilweise den Gegner noch erklären muss, wie die Assistant-Regeln funktionieren.
Ja gut, bei 5-mal Mighty Blow, eigentlich ist ja die Idee, du machst mit jedem Mighty Blow-Spieler musst du mindestens 1 Block pro Runde machen.
Darum richtig.
Geben die meisten Leute ja vielleicht mal ihren Blitzer, mit dem sie blitzen, Mighty Blow, und vielleicht noch einen zweiten.
Richtig.
5-mal Mighty Blow ist die Frage, ob man das überhaupt ausnutzen kann, jede Runde.
Vor allem ohne Guard haben Zwerge immer das Positionierungsproblem.
Aber es gibt nichts Sicheres als 1 Würfelblocks.
Es gibt nichts Sicheres als 1 Würfelblocks. Also auf dem Turnier wurde auch entsprechend wieder darauf geschimpft, dass sie alle die Doppelschädel würfeln.
Ja, einfach nur mit 1 Würfel.
Einfach nur mit 1 Würfel würfeln.
Das ist viel einfacher.
Und man kann auch öfter hauen. Ja, Stunty, Best Stunty war Lurch mit seinen Goblins und dieses Jahr die Neuerung, dass es auch ein Dungeon-Finale der besten beiden Stunty-Teams gab.
Das war eine gute Idee.
War eine gute Idee. Stunty, also Lurch mit seinen Goblins, hatte aber auch Chancen, selber im Hauptdungeon zu spielen. Er ist dann nämlich zum Schluss auf Platz 8 gelandet. Mhm. Mit Goblins auf jeden Fall eine Hausnummer.
Super Platzierung.
Also er hat
auf jeden Fall noch vor Green War.
Auf jeden Fall noch vor Green War. Ich glaube, er hatte 1 oder 2 Kettensägen. Und ich glaube, er hatte sogar bei den Fnatic und den Fnatic Starspieler. Und als er dann ins Dungeon gegangen ist, gegen die Mainzelmännchen, also das Halbling-Team von Traveler, war es wohl schon recht entschieden. Also ich glaube, die Sturmspitze waren die Kettensägen und die Fnatics. Mhm. Und das Dungeon war anders aufgebaut als später das Final-Dungeon. Es waren im Prinzip 2 Startzonen mit Gängen, die aufeinander zuführten. Das heißt, es wurde recht früh der Ball gefunden und dann auch recht schnell in die gegnerische Endzone getragen. Mhm. Und die Goblins sind da wohl ohne nennenswerte Gegenwehr durchmarschiert.
Ja, was passiert eigentlich im Dungeon mit dem Ball-and-Chain-Typ, wenn der gegen die Wand läuft?
Ich glaube, gegen die Wand läuft macht gar nichts. Er muss halt nur aufpassen, dass er nicht in der Grube fällt.
Weil du kannst auch einen gegen die Wand schubsen und das ist wie...
Nein, gegen die Wand macht nichts.
Da müssen wir nochmal nachlesen. Da bin ich mir nicht so sicher.
Ich glaube, gegen die Wand machen ist einfach nur schieben. Maximal vielleicht noch mit irgendwas mit plus Rüstungsschutz.
Ja, irgendwie mit Quetschen. Der fliegt zwar nicht vom Feld, aber kriegt irgendwie einen... Müssen wir nochmal nachlesen.
Weiß ich auch nicht. Also, Goblins, Ball and Chain.
Ja, ist ja sowieso so eine witzige Sache, ne? Außer den Leuten, die schon mal den Dungeon Bowl tatsächlich im Dungeon Bowl gespielt, im Dungeon gespielt haben, kennt wohl niemand so richtig die Regeln, ne?
Ich habe im Dungeon gespielt und die Regeln habe ich danach wieder vergessen. Hm. Besser ist das. Aber was ich mir gemerkt habe, wenn man die gleiche Zahl würfelt, auf der man einen Teleporter betreten hat, verliert man den Spieler im War.
Das ist sicher.
Das ist sicher. So sicher wie das Amen in der Naffelkirche. Gut, der Dungeon Bowl. Ansonsten, dieses Jahr waren es wieder 1.100.000. Das heißt, Teams, die Geld in die Hand nehmen können, wurden bevorzugt. Früher war es so, dass man teilweise 100 oder 105 gespielt hat. Und dann hat man eine Übermacht an Untoten- und Zwergenteams gesehen, die halt einfach bei 100, 105 am besten funktionieren. Bei 110 wissen Zwerge teilweise schon gar nicht mehr, was sie sich alles kaufen sollen.
Nee, einen 12. Zwerg.
Einen 12. Zwerg. Das Problem ist aber, man steht mit dem gleichen Team auf dem Feld wie die anderen, also wie bei 100. Aber bei 110 steht ein Waldelfenteam mit Komplettbesetzung da. Dunkelelfen, Goblins... Also gefühlt haben alle mehr Geld zum Ausgeben. Die einzigen, die auch nicht wirklich wissen, was sie sich kaufen sollen, sind Orks und Menschen.
Ja, aber Orks sind auch relativ günstig. Richtig. Da macht's nicht. Also da macht's einfach nichts aus.
Gut. ansonsten Dungeon Bowl.
Ja, allgemein zur Location. Das Ganze hat stattgefunden in Düsseldorf in der Jugendherberge. War auch ganz praktisch, weil Zimmer angeboten wurden, in denen man schlafen konnte.
Ein richtig.
Frühstück und Mittagessen organisiert durch die durchs Orga-Team. Das war an sich eine super Sache. Und man hatte kurze Wege auch zwischendurch, wenn man nochmal ins Zimmer wollte. Das war alles überhaupt kein Problem. Die Jugendherberge selbst hat einen Kiosk im Erdgeschoss und eine Bar.
Richtig.
Also da kann man sich auch nochmal verpflegen, ohne dass man jetzt groß die Location verlassen muss. Von daher stand auch nichts im Wege, um die Spiele pünktlich zu beginnen.
An der Samstagabendveranstaltung, die freiwillig war, haben wir nicht teilgenommen. Wir haben uns ins japanische Viertel von Düsseldorf geschlagen.
Ramen.
Und wunderbaren Ramen oder ich ein japanisches Schnitzel gegessen.
Ja, ich habe Ramen mit Schweinebauch gegessen. Goblinbauch.
Goblinbauch. Ja, die Location wurde von einigen gelobt. Andere haben sie hinter vorgehaltener Hand nicht so toll gefunden, weil es waren irgendwie, ich glaube, 23 Euro oder 25 Euro mit All You Can Eat. Aber das war halt auch so,
das Abendessen, ja.
Qualitativ war es wohl nicht überragend.
Ja gut, das Problem ist immer da, ne? Das Problem ist, wenn du halt zu so einer Gaststätte ankommst und sagst, ich komme hier mit 40 Kerlen und das ist All You Can Eat, ja, natürlich hält er die Hand auf. Der hat natürlich Angst, dass sie ihm die Haare vom Kopf fressen. Auf der anderen Seite, wenn man es halt so macht, du gehst nochmal essen, bestellst die Tische und die kreuzen vorher an, dass sie einen Schnitzel mit Pommes essen für 8 Euro, dann wären sie genauso happy gewesen. Vielleicht eine Anregung fürs nächste Jahr, kann man vielleicht ein bisschen anders machen, muss man aber nicht. Da mischen wir uns nicht ein.
Richtig. Beenden wir damit den Dungeon Bowl und besprechen mal kurz das Turnier Sturm der Hiebe und den German Team Bowl. Besser gesagt, die Regeln des NRF World Cups werden dort benutzt. Und ich habe sie hier nochmal ausgedruckt. Mhm. Und zwar ist die Kernidee, also es wird ein 110er-Turnier. Und Starspieler und Bribes und den Halbling-Meisterchef gibt es nur für Tier-3-Teams. Und zwar wurden alle Teamrassen in 3 Tiers eingeteilt. Tier 1 sind so die üblichen Turnierverdächtigen. Amazonen, Chaos-Zwerge, Skaven, untote Waldelfen. Alle Teams, mit denen man mehr oder weniger guten Turnier gewinnen kann. Die also in sich so ausbalanciert sind, dass das funktioniert. Die bekommen an Tag 1 3 reguläre Skills, an Tag 2 einen regulären Skill und einen Pasch, also ein Double, und an Tag 3 dann noch 2 reguläre Skills oder ein Double Skill oder ein reguläres Skill auf jemanden, der schon ein Skill erhalten hatte. Aber also kein
Stacking ist erlaubt.
Richtig, aber dann nur an Tag 3. Mhm. So. Und dann gibt es die Tier 2 Teams, und das sind so Sachen wie Chaos, Chaospakt, Elfen, also für uns alte Bloodbowler Pro-Elfen, Hochelfen, Menschen, Khemri, dann die das Necromantic-Team, was mich gewundert hat, dass es auch im Tier 2 gelistet ist.
Das ist so Tier 1,5 eigentlich. Ne?
Das ist richtig, das ist Tier 1,5, dann Nurgle und Slan. So, und ab Tier 2 bekommen sie an Tag 1 4 reguläre Skills und ein Double. Ansonsten an Tag 2, Tag 3 kommen die gleiche Anzahl an Skills dazu. Das heißt, sie starten das Turnier sinngemäß mit plus 50.000 Goldstücken, weil ich habe ein reguläres Skill, einen 20er Skill und einen paschen 30er Skill.
Ja, das ist natürlich für Necros an sich eine Steilvorlage, ne? Weil die Spieler an sich sind relativ teuer. Das heißt, die 110 kann man ausschöpfen.
Richtig.
Und dann nochmal 2 extra Skills, davon ein Double. Das ist Guard auf dem Ghoul.
Das ist Guard auf dem Ghoul. Oder keine Ahnung, das ist der Block-Dodge-Ghoul und noch ein Blotch-Zombie.
Ja gut, der Blotch-Zombie. Naja. Meinst den White.
Also entweder den White oder einfach einen normalen Block-Zombie. Oder einfach einen hier Fleisch-Golem, dem ich mal Block verpasse.
Ja, also wenn man 5 Skills zu verteilen hat, dann auf jeden Fall
vor allem Block also auf 5 Skills vor dem ersten Spiel, das ist eine Hausnummer. Selbst mit Mensch.
Ja, Guard und Tackle. Auf die Verfluchten.
Ja.
Und dann das 5. Skill ist Guard auf einen Ghoul. Das ist...
Also 2 Skills mehr als der Gegner. Also das ist ja quasi so, als wärst du auf einem regulären Turnier an Tag 2 und dein Gegner wäre noch an Tag 1.
Ja.
Der hat 3 Skills und du hast 5.
Vor allem du brauchst diese Skills wirklich und sobald die Werwölfe Block haben, rocken die und sobald dann auch nochmal Tackle und Guard im Team ist, bist du im Prinzip bedient. Also... Du bräuchtest im Prinzip die weiteren Skills gar nicht so dringend. Weil die Fleischgolems, na gut, natürlich brauchen die Block, aber zur Not stehen die einfach nur rum und absorbieren den Schaden vom anderen. Also gut, dass sie selber hauen, ist auch nicht verkehrt, aber na gut, man darf gespannt sein. Also das ist auf jeden Fall eine Einladung, Necro zu spielen.
Ja, oder auch Menschen. Einfach mit 2
Menschen.
ich meine, keine Ahnung, allein wenn ich zwei Linienmännern Bock gebe, ist das schon ein komplett anderes Team, als wenn ich normal 110 mit Menschen gegen 110 Zwerge spiele.
Genau.
Genau wie Pro-Elfen oder Hochelfen. Pro-Elfen hatte ich auch mal kurz überlegt. Allerdings diese Rüstung von 7 Linienmänner, sie sind zu langsam, um wegzulaufen. Ja. Und haben zu wenig Rüstung, um lange zu überleben.
Also Pro-Elfen sind aus gutem Grund Tier 2. Movement 6 und Rüstung 7.
Das ist fast so wie Halblinge. Movement 5 und Rüstung 6.
Das ist eine scheiß Kombination. Naja gut, Hochelfen ist an sich... Ja.
Naja, Hochelfen sind Pro-Elfen, nur dass die Linienmänner mehr Rüstung haben und dafür aber die Blitzer und Catcher halt nicht so übertrieben sind.
Ja, aber du wirst das Geld auch besser los. Also 110 bei den Pro-Elfen, da hast du 3 Fänger. 3 Fänger brauchst du im Prinzip nicht.
Naja, die sind 8, 3, 4, 7. Die haben Speed.
Ja, die haben Speed. Aber dafür hast du scheiß Lineman.
Ja, dafür hast du scheiß Lineman.
2 Fänger reichen. Na egal, Hochelfen, Pro-Elfen, Geschmackssache.
Kenry, Nurgle, Slan.
Ja, Slan.
Ihnen fehlen halt, also...
Slan muss man können.
Slan muss man können. Hier Mark Hohmann, ich glaube erster World Cup Einzelmann-Gewinner und im Privatberuf Statistiker. Also der weiß, wie viel Prozent da sind, ohne dass ihm das Computerspiel sagt. Hat Slan gespielt und ich meine mit ihm auch mal ein Turnier gewonnen.
Ja, das Potenzial ist da. Also wenn du Slan spielen kannst, dann kannst du auch mit einem schnellen Waldelfenteam mithalten.
Also ich hatte Slan jetzt auf dem Turnier mit meinen Halblingen getroffen. Und mein Gegner hatte, glaube ich, 3-mal Jump-Up verwendet.
Ja gut, das ist...
Also, sagen wir mal so, das Problem bei Slan ist, ihm fehlen 2 der Skills, die sich auf dem Blockwürfel befinden. Und zwar Block und Dodge.
Ja.
Und wenn du beides nicht hast, dann konnte ich auch mit den Halblingen gegenhalten.
Das Problem ist, Slan-Teams haben auf dem Papier einen Blitzer,
richtig,
aber dieser Blitzer hat keinen Block.
Schlecht.
Kostet aber 100, 110.000 oder so.
Wahnsinnig viel, ich glaube 110.
Unheimlich teuer und bringt im Prinzip nichts an Mehrwert. Also eine Taktik, die ich auf dem Dungeon Bowl gesehen habe, war Slan-Team ohne Blitzer, dafür mit mehr Catchern und Croxigore. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil die Catcher Movement mit Agility 4,
richtig,
und Leap jumpen überall rüber.
Und Long Legs, das heißt 2+.
Und Long Legs, die haben dann glaube ich noch Dodge gekriegt oder sowas. Das heißt,
hilft.
Durch die Zonen gesprungen und rausgedodged.
Mhm.
Alles auf die 2, stehen dann da zu dritt in deiner Hälfte und du weißt gar nicht, was du machen sollst.
Richtig.
Wenn dann noch 1, 2 Frösche, Linienfrösche dazulaufen und die so ein bisschen decken, dann schaffst du es gar nicht mehr, die alle zu tackeln. Also das war auf jeden Fall eine Taktik, da habe ich gesehen, gegen Waldelfen-Team in irgendeinem Spiel, weiß nicht, 3, 4 Touchdowns oder so haben die gemacht. Also da musste der andere halt mehr machen. Der Slam-Spieler hat zwar verloren, aber ich sag mal, das hat mal gezeigt, was das für ein Potenzial hat, so ein Team.
Ansonsten gehen wir mal ins Tier 3, Halblinge, ob die nun 3 Skills haben oder 5. Das ob der tote Halbling im Sarg jetzt noch Sidestep hat oder nicht.
Ja, vielleicht ist ja der Trick ein Halbling mit Guard.
Der Halbling mit Guard. Vielleicht sogar wirklich. Ja, Goblins. Goblins vollgepackt mit Waffen und 1, 2 Bribes, stelle ich mir lustig vor. Skills auf Spieler mit Waffen, gab's Diskussionen im Talk Fantasy Forum. Einhellige Meinung war aber nicht unbedingt, weil sie meistens sowieso erstes Angriffsziel sind und zweitens meistens nur eine Halbzeit drin sind.
Was ich kürzlich mal gesehen hatte bei Fumble war der Bomben-Goblin mit Hail Mary Pass.
Bomben-Goblin mit Hail Mary Pass ist ein Klassiker. Der stellt sich in die eigene Endzone und spielt Artillerie.
Stellt sich in die eigene Endzone und wirft jede Runde die Bombe.
Richtig.
Und macht ordentlich Alarm.
Ordentlich Alarm ist die Aussage. Weil solange der Gegner noch irgendwo bei sich eine Gruppierung hat, wo die Bombe reingewerfen werden kann, ja. Aber sobald seine Spieler mit deinen Spielern einen Klumpen bilden.
Ja, egal, das ist.
Da musst du durch.
Da musst du halt einfach rechnen. Deine Spieler kosten 40, seine Spieler kosten 80, 100, was weiß ich.
Da richtig.
Musst du halt auf den richtigen Haufen werfen.
Goblins. Ogre, ja.
Gut, kein Kommentar.
Die Snotlings haben stark nachgelassen. Also sie haben schwach angefangen und stark nachgelassen.
Ja, Ogre ist halt...
Also sowas in der Liga, wenn ich 200 Spieler habe, dann ja. Aber auf dem Turnier, jein. Underworld.
Underworld, Tier 3, ja.
Gab neulich einen von den amerikanischen Podcasts. ich habe jetzt vergessen, welcher das war. Da hatten sie einen Fumble Underworld-Gott und haben mal die einzelnen Positionen durchgesprochen. Und er schwört halt auf den Skaven-Linienmann, weil der Skaven-Linienmann im Underworld ist ein Positionsspieler. Also.
Ja, der Skaven-Linienmann ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als so der typische Underworld-Goblin.
Also das Lustige an den Underworld-Spielern ist halt, dass sie alle irgendwie mutieren können und ich glaube auf normalen Skill. Und die meisten Mutationen sind gut, aber meistens so als zweites oder drittes. Vorher brauchen die mal so Basics.
Das ist halt auch ein Unterschied, ob jetzt ein Tiermensch mutiert oder ein Goblin, ne?
Das ist ein Unterschied. Vampire, gut, sind Vampire. Ich hatte noch nie Probleme, gegen Vampire zu gewinnen.
Nee, also die Vampire an sich sind relativ teuer. Mehr als 4 Vampire sind auch nicht so wirklich zu kontrollieren.
Richtig. Und sobald man genug Trials ausgeschaltet hat, kommt man durch. Genau. Gut, das ist so unsere Regelanalyse der World Cup-Regeln. Sie werden schon gemerkt haben, wir haben schon einige Teams im Kopf durchgerechnet. Mich hat es zwischendurch wirklich gejuckt, Menschen pro Elfen oder Hochelfen zu spielen. Einfach dadurch, dass man 2 zusätzliche Skills hat. Mal gucken, was es wird. Vielleicht, ja. Vielleicht Zwerge, vielleicht Menschen.
Mein Rat, lieber Hoch- als Pro-Elfen. Ich sag mal, 10 Mann auf dem Feld sind immer noch besser als 8.
Also ich habe Pro-Elfen ein paar Mal ausprobiert und ich wurde komplett auseinandergenommen.
Ja, Pro-Elfen muss man spielen können und selbst dann ist es immer noch klassisch Tier 2. Also die verzeihen halt nichts, ne? Also Rüstung 7 und Movement 6, das vergibt keine Fehler.
Nee. Vor allem, also der Waldelfenlinienmann, der muss halt auch mit seinem Rüstungsschutz 7 klarkommen. Also wenn er irgendwo wegdodgt, dann bei jedem zweiten Mal geht er K.O. Aber mit Movement 7 kann er fast einmal komplett, also er kann komplett um den Gegner rumlaufen und sich auf der anderen Seite hinstellen. Und das kann Movement 6 nicht.
Ja, das kann typischerweise noch der Dunkelelfenblitzer.
Stimmt, der kann das.
Der kann das auch. Ja, also Hochelfen, keine Ahnung, habe ich auf Turnieren eigentlich relativ selten gesehen, weil wenn man Elfen spielen will, dann gibt's immer noch die Tier 1 Elfen, ne? Dunkelelfen, Waldelfen, je nachdem, was man halt so, ob man Rüstung 7 oder Rüstung 8 haben möchte.
In ihrer aktiven Zeit waren sie ja Libero-Blitzer.
Libero-Blitzer.
Was ist das denn genau bei Dunkelelfen?
Ja, ich bin immer da, wo die Musi spielt, ne?
Ich dachte, es ging darum, dass sie jedem aufs Maul hauen dürfen, auch eigenen Mitspielern.
Ja, das stand in meinem Vertrag.
Und die Sache mit der Hexenkriegerin.
Und die Sache mit der Hexenkriegerin für nachher.
Für nachher. Ja, mal gucken. Vielleicht testen wir sie Anfang Mai in Gütersloh aus.
Ja, die Regeln probieren wir aus. Muss man mal schauen, mit welchem Team, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ein bisschen Zeit. Gut, Regeln haben wir durchgesprochen, Dungeon Ball haben wir durchgesprochen. Dann geplant für die zukünftigen Folgen wird noch einmal das Team des Monats sein. Das heißt Analyse einer bestimmten Rasse auf Turnierfähigkeit und auf Ligafähigkeit. Außerdem, was es zu den einzelnen Rassen an Figuren gibt. Heute lassen wir das erstmal weg. Da warten wir noch, dass wir noch ein bisschen tiefer recherchieren. Gehen wir aber heute doch mal durchaus in die Skill-Analyse. Und zwar heute Tackle versus Frenzy.
Ja, das ist eine Rubrik, die werden wir ab sofort regelmäßig fortführen.
Richtig.
Darin diskutieren wir typische Entweder-Oder-Fragen, die sich im Prinzip jeder Bloodbowler schon mal stellt. Und heute ist es halt der Klassiker Tackle oder Frenzy. Bietet sich an, zweimal hauen.
Zweimal hauen oder einmal richtig?
Oder einmal richtig hauen.
Ja, also Sie werden jetzt wahrscheinlich nicht den ersten Blood Bowl Podcast hören. Teamanalysen und Skillanalysen sind an der Tagesordnung. Bei uns geht es aber wirklich darum, ich habe die Auswahl bei meinem Spieler zwischen 2 Skills und welches nehme ich. So, Tackle versus Frenzy. Modellannahme, wir sind ein Stärke 3 Blitzer. Das heißt, Wir gehen davon aus, wir haben selber Block. Sonst macht Tackle oder Frenzy wenig Sinn, außer ich bin Hardcore.
Ja, also wir kommen ja eher so aus der, ich sag mal, sporadischen Turnierspielecke und da kann man ein Skill verteilen.
Richtig.
Und meistens gibt man das einem Blitzer und man möchte natürlich irgendwie einen haben, der denjenigen runterbringt, der den Ball trägt.
Also richtig.
In irgendeiner Form muss ein Down her. Und es bietet sich natürlich an Frenzy, weil Frenzy macht den Gegner Angst.
Richtig.
Das beeinflusst seine Aufstellung in der Defensive. Er stellt sich nicht an den Rand. Das ist halt so.
Hammer. Oder er macht es und ich freue mich.
Ja, oder er macht es und dann bist du aber irgendwo am Tisch 58 oder so.
Richtig.
Ich persönlich tendiere immer zu Tackle.
Richtig, ich bin der Freund von Francie.
Ja.
Die Fronten sind geklärt. Jetzt gehen wir mal ein wenig in die Analyse. Und zwar, also Zielannahme ist, unser Ziel hat Blotch. Ja. Das heißt, wir brauchen die Blase.
Wir brauchen
die Blase bei Francie oder wir brauchen Tackle. So, gehen wir mal davon aus, wir blitzen uns in der Überstärke. Das heißt, wir haben zwei Würfel. Mit Tackle würde das bedeuten, wir töten den Typen auf eine 5+. Das heißt, erstmal zwei Würfel, 5+. Und dann, wenn ich das Ganze rerole, komme ich auf insgesamt 4 Würfel mit 5+. Das heißt, es sind 8 Augenkombinationen, bei denen was passieren würde. Wenn ich das Ganze mit Tackle mache, dann haue ich erstmal mit 2 Würfeln und brauche aber die Blase. Das heißt, das geht auf die 6. Dann haue ich ihn wahrscheinlich nochmal, wenn das nicht funktioniert. Dann brauche ich wieder die Blase. Und das Ganze kann ich rerollen. Das heißt, ich darf mit 6 Würfeln auf die 6 würfeln. Das sind aber nur 6 Augenpaare.
Genau. Du siehst, weshalb ich ein Friend from Tackle bin.
Ein Friend from Tackle. Also gegen den Blotcher ist tatsächlich Tackle besser.
Ja, die Frage ist ja, wofür braucht man überhaupt so jemanden? Und die meisten Teams, wo man entweder Francie oder Tackle braucht, das sind halt die Teams, wo die Ballträger Blotcher sind oder sowas in der Art. Und Tackle funktioniert super. Ein Tackler im Team reicht. Also
gut, vorausgesetzt, du hast einen Movement 6 oder einen Movement 7 Blitzer.
Ja, oder ein gutes Positioning.
Also bei Zwergen hatte ich es oft so, wenn man einen Skill mit dem Movement 5 Typen gegeben hat, war er immer auf der falschen Seite des Spielfelds.
Das also, solltest du vielleicht nochmal gute zurückdenken an die Blood Bowl Trainerschule.
Also bei Zwergen ist es natürlich so, da haben das Tackle tatsächlich die Blocker. Das heißt, ja, ich spiele die frei.
Zwergen gibt man keinen Tackle, das ist klar. Du hast genug Tackle im Team.
Also später in der Liga dann doch.
Ja, in der Liga vielleicht, aber in einer Entweder-Oder-Entscheidung, wenn du jetzt einen Blitzer hast.
Richtig, also wir sind in Annahme einer Turnierumgebung und dürfen einen Skill vergeben. So, wie gesagt, also Vorteil von Tackle ist, wenn ich den Blotcher mir aufs Maul hauen will, ist Tackle besser. Wenn ich davon ausgehe, dass er Dodge hat. Wenn er von beiden nichts hat, also ich glaube, fast jedes Team kriegt irgendwie einen Dodger oder einen Blotcher zustande für den Ballträger. Selbst Orkblitzer kriegen irgendwo mal einen Double.
Ja, wenn man das möchte, kriegt man das.
Und das Einfachste ist einfach auch, dass der gleich den Ball aufhebt.
Das ist das Einfachste.
Gut, wenn ich jetzt natürlich sowas ich spiele gegen Chaos-Zwerge und da ist der Bullzentauer, der den Ball aufgehoben hat, kann ich halt zweimal mit einem Würfel mit Francie hauen. Da ist es vielleicht der Unterschied. Und der Vorteil von Francie ist...
Ja, aber der Bullzentauer hat weder, wenn er den Ball aufhebt, na gut, vielleicht hat er Block, aber meistens haben die Break Tackle oder Sure Hands oder sowas.
Richtig.
Da reicht dir im Prinzip eine 3+.
Auch richtig.
Nein, 4+ ist es. Also, obwohl, na ja, doch.
Vielleicht, wenn er Block hat, vielleicht nicht. Also
4+ mit Reroll und... Na, meine Güte. Das könnte klappen.
Könnte klappen. Auf jeden Fall, Francie, wie von Ihnen erklärt, verändert die Aufstellung des Gegners. Man stellt nicht mehr zwei in die Außen, die hintereinander stehen. Einfach auf die Gefahren, dass einer rausgekloppt wird. Tackle hat außerdem den Vorteil, selbst wenn ich es nicht schaffe, irgendeinen Dodger umzuhauen, sondern nur an ihm stehen zu bleiben, muss er in der nächsten Runde mich wegdrücken. Weil dieses Tackle und dass er dann nicht mehr sein eingebautes Dodge benutzen kann, hält die meisten schon davon ab.
Ja, es ist in beiden Fällen so eine psychologische Komponente. Tackle, haben wir schon gesehen, hat eindeutig die höheren Chancen, Blotcher runterzubringen. Auf der anderen Seite hat Tackle diese passive Wirkung. Mit gutem Positioning steht der Tackle-Blitzer dort, wo auch die Blotcher sind vom anderen. Und wenn die dann wegdodgen wollen, dann frisst es Rerolls. Mit Francie hat man so ein bisschen den psychologischen Effekt, aber ich sag mal im Großen und Ganzen...
Gut, zusätzlich hat Francie natürlich auch Nachteile.
Ja, Francie also, hat auch Nachteile.
Ich kenne genug Leute, die stellen die Slayer-Falle auf. Die wissen halt, nächste Runde hau ich und im zweiten Würfel haben sie zwei Würfel und dürfen sich einen aussuchen. Also ich habe schon mehr als einmal die Slayer-Falle gesehen.
Die Slayer-Falle, überhaupt die Francie-Falle, ist ein Klassiker. Du stellst deine Leute so auf, dass er theoretisch die Chance sieht, dich rauszudrücken. Dann steht aber dein... Agility 2 Tackler irgendwie zufälligerweise getackelt in der Endzone und wird nicht so eine Sache aufgedrückt. Du musst nachrücken,
voller Körpereinsatz.
Voller Körpereinsatz. Du musst wissen, was du tust und kannst es auch nicht immer machen.
Also was mir persönlich immer gegen die Slayer-Falle geholfen hat, war beim Würfeln ansagen, ich töte dich beim ersten Block.
Ja, wenn das denn so klappt.
Mehr als einmal.
Mehr als einmal.
Gut, also, Tackle vs. Frenzy, Fazit, wenn ich weiß, ich gehe auf den Ballträger und das ist ein Blotcher-Tackle, wenn ich den Gegner verunsichern will und das versuche, sagt schon ein einziger Blitzer von mir, der Frenzy hat, dann nehme ich Frenzy.
Oder es gibt natürlich auch Turniere, wo man wirklich sehr viele Skills vergeben kann, dann kann man natürlich auch über beides nachdenken. Aber
also der Tackle Frenzy Blitzer ist tödlich.
Tackle Frenzy ist super.
Der ist absolut tödlich.
Tackle Frenzy Blitzer fällt mir ein, die Hexenkriegerin, die hätte dann keinen Block. Trollslayer wäre halt noch eine Variante.
Ne? Richtig, also ich hatte es jetzt auch im durchs PC-Spiel, kann man halt mal so ein Team haben, was irgendwie 100 Spiele auf dem Buckel hat. Und irgendwann merkt man dann halt, wenn die Line, die Linienmänner halt ihr Tackle Block Mighty Blow haben und meine Runner bilde ich auch immer gern mit Block Tackle aus, weil das wären dann meine Blitzer, dann benutzt man immer seltener den Slayer. Mhm. Weil man irgendwann braucht man einfach immer noch das Tackle. Deshalb.
Ja, Slayer sind am Anfang stark, aber Rüstung 8 ist halt auch.
Also ich hatte es jetzt, dass mein Slayer einen Rüstungsschutz verloren hat und auf 7 runtergegangen ist. Aber ich habe ihn behalten, weil er hatte Dodge Jump Up. Er war dann mein Elfenslayer.
Ja, der hatte auch kein Hemd an, ne?
Nee, der hat kein Hemd an, aber der wurde andauernd Stunt geschlagen. Also ich habe das Jump Up, glaube ich, nach 8 Spielen noch nicht ein einziges Mal eingesetzt. Also entweder er war tot oder er stand. Jump Up.
Also ganz klassisch, in jeder klassischen Turnierumgebung empfehle ich immer einen Tackler unter den ersten 3 Skills zu vergeben.
Jawohl. Gut, das war die Skill-Analyse.
Oder dreimal Frenzy.
Oder dreimal Frenzy. Wäre auch lustig. Aber da sind wir schon beim Dämonenteam, was im Blood Bowl 1 Computerspiel eingeführt wurde und aber auch nicht offiziell übernommen wurde, auf Turnier spielbar zu sein.
Wurde auch gleich wieder ausgeführt.
Wurde Also wenn du ein Frenzy-Freund bist, dann bist du in dem Team auf.
Ja, oder oben. Norse. Norse hat auch 4-mal Frenzy.
Nein. Haben sie? Ach doch, stimmt. Zweimal die Blitzer und zweimal die Ulferena.
Und der Schneetroll, ich weiß gar nicht, ob der.
Stimmt, der auch Frenzy. 5-mal Frenzy. 5-mal
Frenzy. Das ist Push-Party.
Das ist Push-Party. Ich meine, früher hatten sie ihre 4 Blitzer, aber jetzt die 2 Ulferena, gut, die brauchen Block und dann sind sie noch tödlicher. Dann sind das böse, schnelle Schwarzorks.
Frenzy Schwarzorks.
Frenzy Schwarzorks. Gut, das war die Skill-Analyse. Team des Monats machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, eingangs hatte ich noch nicht erwähnt, geplanter Veröffentlichungsmodus ist jeden Monat. Internetpräsenz ist noch im Aufbau. An dieser Stelle der Aufruf an die Liga-Organisatoren, also Turnierorganisatoren, wenn sie möchten, einen kurzen Werbetext zu ihrem Turnier aufzunehmen und an mich zu senden. Inzwischen hat jedes Smartphone eine Aufnahmefunktion, die auch Aufnahmen in halbwegs korrekter Qualität liefert. Einfach aufnehmen, mir schicken, ich baue die ein, hoffentlich rechtzeitig genug, dass sie veröffentlicht werden. Wenn wir unseren Feed haben, werde ich die auch zwischendurch einfach rauswerfen, dass dann die 3 Minuten MP3-Datei einfach hochgeschossen wird und man sich das anhören kann. Wenn Sie möchten, dann können Sie das Ganze natürlich auch in Character aufnehmen, weil alle amerikanischen Turniere machen es so, dass sie sich quasi stimmlich in die Rolle eines Black Orks bringen, wenn sie ihren Imperial Cup ankündigen. Mhm. Macht Stimmung.
Macht Stimmung. Kannst dich ja mal in die Stimmung eines Hobbits bringen.
In die Stimmung eines Hobbits. Ich bin in der Stimmung eines Hobbits. Meine Spezialität war natürlich die Tüte.
Die Stimmung eines Blitzers.
Ich bin auf sie zugelaufen und habe sie gehauen. Und meistens sind sie danach nicht aufgestanden. Wobei nicht aufstehen ist das Thema. Was halten Sie denn von den patriotischen Imperialen gegen die Goblinisierung des Abendprogramms?
Wer?
Na, P-Giga. Die sind dafür, dass das Kabel-Version-Programm einer Kontrolle des Kaisers unterzogen wird, um die zunehmende Zahl an verdummten orkischen Shows einzudämmen.
Ach, gibt's denn davon so viele?
Klar, auf Kabal-Version 2 kommt Trolltausch, Ork sucht Pilz, die Snotlings 2.0, jetzt vermehren sich die Biester auch noch, Take Me Ork und die Gulschuhe ist eine schrecklich glamouröse Familie.
Schon Fernsehen, wenn Sie mich fragen. Die kann man ruhig verbieten. Ich persönlich stehe eher auf realistische Sendungen, sowas wie Alarm für Nobler 11.
Auch einer meiner Favoriten.
Ah.
Also keine Folge ohne flammende Explosion.
Ja, genau.
Abschließende Worte? Achso, Gewinnspiel.
Gewinnspiel.
Gewinnspiel. Und zwar zum Launch haben wir folgendes Gewinnspiel. Wenn Sie in den Kommentaren dieser Sendung bitte einen Kommentar hinterlassen mit einer positiven Note und einer negativen Note, wenn Sie denn eine finden.
Naja, das ist wie im Sitzkreis mit Anfassen. Jeder kennt das aus der Firmenfortbildung.
Ja.
Das Kommunikationsseminar, die Feedbackrunde.
Die Feedbackrunde.
Wir bitten Sie um eine Feedbackrunde.
Richtig. Und anstatt Ihnen eine Frage zu stellen, wo eine der Antworten total dämlich ist, bitten wir Sie, eine positive und negative Wertung der Sendung vorzunehmen.
Ja, vielleicht können wir doch eine Frage stellen. Der Vorname von unserem Preis wäre zu erraten.
Der Vorname von unserem Preis? Der Vorname von unserem Preis? Ich weiß gar nicht, was er für einen Vornamen hat.
Ja, das wäre doch mal eine Frage.
Ich bin verwirrt.
Na, der Nachname ist?
Moranion.
Genau. Und wie ist sein Vorname?
Keine Ahnung.
Alle sprechen ihn mit Prinz an, aber wie ist sein Vorname? Das würde ich wirklich gerne mal wissen. So ein Snob. Also vielleicht weiß es ja einer unserer geschätzten Hörer.
Prinz Moranions Vorname.
Ja, Prinz Moranions Vorname.
Also gut, dann machen wir es doppelt. Entweder eine Kritik oder wenn Sie Prinz Moranions Vornamen haben, kommen Sie in den Lostopf und können eine Original-Blood-Bowl-Figur gewinnen. Und zwar Prinz Moranion, gefeierter Starspieler der dritten Edition.
Gut. Unbemalt und ungestrippt, wie es aussieht.
Ungestrippt, aber dafür mit einer Original-Base.
Original 1992er Base.
Ich guck mal rauf. Jawohl.
Original.
Games Workshop.
Games Workshop.
Gut, damit verabschieden wir uns.
Für die Aufmerksamkeit.
Ich bin Lorenz Unterberg.
Und Johnny Kanone.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.